Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und hallo zu einer Sondersendung hier bei Radio Prag International. Der 6. Juli ist in Tschechien ein Feiertag, mit dem an den Tod von Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz im Jahre 1415 erinnert wird. Darum gibt es bei uns anstelle von Nachrichten und Politik heute Kultur und Geschichte. Wir laden Sie ein zum Kultursommer auf Schloss Bechynie mit einem ausführlichen Bericht über die Kunstwerke und Installationen, die dort dieses Jahr zu sehen sind. Und wir haben natürlich auch etwas zu Jan Hus im Programm, nämlich den Hinweis auf seine Verdienste als Reformator der tschechischen Rechtschreibung. Durch die Sendung führt sie Daniela Honigmann und nun wünsche ich Ihnen eine aufschlussreiche halbe Stunde. Zehntausend Tischtennisbälle in Bewegung oder Puppen, die sich in der historischen Rüstkammer herumflezen. Die neueste Ausstellung auf dem Renaissance-Schloss Bechynie bietet zeitgenössische Kunst sowohl der internationalen als auch der tschechischen Szene. Till Janzer war vor Ort, hat sich den dortigen Kultursommer 2026 angeschaut und mit Künstlern und den Veranstaltern gesprochen.
Jeder farbige Holzpflock ein anderer Ton. Roland Emil Köit hält sein Handy in der Hand, hat es auf laut gestellt und geht die Reihe der Pflöcke langsam ab. Der Komponist und bildende Künstler aus den Niederlanden hat eine Toninstallation für den Garten des Schlosses Bechynie geschaffen. Sie gehört zum Kulturprogramm dieses Sommers auf der Adelsresidenz in Südböhmen. Und Köit erläutert, er habe das Geschrei der Papageien aus der Voliere des Schlosses aufgenommen und sie mit Elektroimpulsen von Papageienfischen konfrontiert.
So I'm morphing parrot sounds.
Ich verwandle Papageiengeräusche in die Impulse der Papageienfische, sodass sie sich miteinander verflechten. Es handelt sich um eine Installation, die gegen Polarisierung gerichtet ist. Gegensätze treffen also aufeinander und verschmelzen miteinander.
So opposites will meet and melt together.
Über QR-Codes können die Besucher von Schloss Bechynie mit ihren Handys die Töne aktivieren und kommen so zu dem Hörerlebnis. Besonders bizarr wirkt dies, wenn gleich mehrere Leute auf einmal ihre Telefone auf laut gestellt haben. Die visuelle Seite bilden dutzende Holzpflöcke, die S-förmig auf dem Rasen angeordnet sind. Roland Emil Köit ist nur einer der zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler, deren Werke diesen Sommer auf dem Schloss zu sehen und in seinem Fall auch zu hören sind. Die Ausstellung hat das Motto Relational Fields, also Beziehungsfelder. Sie besteht aus drei Elementen. Das sind einmal die Installationen im Park, außer von Köit beispielsweise noch vom tschechischen Designer Maxim Velchowski. Zudem gibt es erstmals Interventionen in den historischen Räumen des Schlosses. Und drittens befinden sich zahlreiche Exponate in den Ausstellungsräumen des ehemaligen Speichers. Letztere stammen aus den Sammlungen der renommierten Konrad-Fischer-Galerie aus Deutschland und der Prager Galerie etc. Mit kuratiert wurde die Ausstellung, wie auch schon die im vergangenen Jahr, von Claudia Reilich. Die tschechischstämmige Kunsthistorikerin lebt in Zürich und sagt:
Das Konzept von Bechynie ist eigentlich, dass man das immer mit dem Genius Loci verbindet, mit Bechynie womöglich. Also dieses Jahr haben wir eben die In-Situ-Werke von Roland Emil Köit und Nives Widauer, die wirklich mit Bechynie, mit dem Schloss, aber auch mit dem Park, die Voliere, sogar das Holz aus den Wäldern hier arbeiten, wo auch die Besucher interaktiv die Werke gestalten. Also das ist ein ganz starkes Beziehungsnetz sozusagen, das da interagiert.
Das Flechten eines Beziehungsnetzes gelte auch für die Tatsache, dass drei Generationen von Gegenwartskünstlern vertreten seien, fährt Reilich fort.
Die minimalistische konzeptuelle Generation, wofür die Galerie Konrad Fischer bekannt ist, die eigentlich systematische Betrachtungsweisen thematisiert hat, wie Kunst jetzt in unserer Welt funktioniert, wenn es fast wie ein Objekt wird und gleichzeitig trotzdem ein Kunstwerk bleibt und eben durch der Betrachtung des Publikums trotzdem zum Werk wird. Die mittlere Generation mit Thomas Schütte oder auch Paloma Wager-Weiß, die zurückgreift auf die figurative Ebene, um persönliche Geschichten, aber auch eine kollektive Geschichte zu thematisieren und gleichzeitig auch die Natur in uns als Mensch. Zur neuesten Generation von Alice Channer oder auch in Son Ito, die mit Natur arbeiten und sagen, schau mal, die Natur ist eigentlich vergänglich, aber gleichzeitig war die immer schon da und dann kommen wir mit unseren industriellen Prozessen und forcieren das wie so eine neue Ära und dann hat es auch diese Digitalisierung, wo wir eigentlich dann eben ein wenig den Bezug zu anderen verlieren und gleichzeitig ist es auch vergänglich, obwohl die Materialien vielleicht weniger vergänglich ausschauen oder sind. Es regt die Leute an, über die Welt nachzudenken, über was man selber machen kann, wie man eben den Bezug zu anderen, zur Welt, zur Natur, zum soziopolitischen Umfeld und so weiter und so fort herstellen kann und verbessern kann. Es hat ja natürlich eine Warnung drin, aber gleichzeitig auch etwas sehr Positives und auch so ist es gemeint, dass man wirklich auch Teil oder aktives Teil und nicht nur Betrachter ist.
Aber auch im Schloss selbst begegnet den Besuchern diesen Sommer die Kunst. In den Sälen des Renaissancebaus hat die Schweizerin Nives Widauer ihren Raum bekommen für Intervention. Nicole Stjava ist Miteigentümerin des Schlosses Bechynje. Ihre Familie war nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei im Jahr 1968 in die Schweiz emigriert. Sie sagt zu der modernen Kunst als Novum in den historischen Sälen.
Ja, es ist wirklich so, wir haben noch nie vorher uns getraut, sozusagen Installationen von zeitgenössischen Künstlern in die historischen Räumlichkeiten zuzulassen. Und dieses Jahr, es ist irgendwie auch wieder intuitiv entstanden, so wie vieles eigentlich in unseren Projekten. Und mit Nives kennen wir uns schon lange Jahre. Und wir kannten ihre Installationen in anderen historischen Gebäuden und uns gefiel das sehr. Dann haben wir sie eingeladen und diesen Winter sind wir dann die Räumlichkeiten durchgegangen und sie hatte also instantiv gerade direkt Ideen und wie es jetzt realisiert ist hier, finde ich, passt wunderbar. Es sind sensitive Interventionen, aber auch ein paar sehr humoristische auf den ersten Blick. Wenn man dann aber versteht, welche Gedanken dahinter sind, sind es oftmals auch sehr ernste Themen, aber ebenso spielerisch und intelligent und sehr dezent installiert. Und das hat uns imponiert und gefallen und ja.
Nives Widauer lebt in Wien, kommt aber aus Basel. Die Interventionen der Künstlerin sind fast in jeden der Säle integriert. Mal sind es kleine Details, mal lebensgroße Puppen. Unter anderem hat sie sich in den Saal mit historischen Kinderporträts gewagt. Es sind die ältesten Gemälde dieser Art in Europa, da erst ab dem Barock und der Aufklärung auch Kinder porträtiert wurden. Des Weiteren hat Widauer im Schlafsaal von Peter Wock von Rosenberg Spiegel installiert, sowie in der Rüstkammer die bereits erwähnten Puppen. Im Folgenden ein Interview mit der 61-jährigen Künstlerin.
Frau Widauer, Sie haben Interventionen in diesem alten Teil des Schlosses gemacht. Wie waren da die Vorbereitungen dazu und wer ist auf Sie zugekommen, um diese Sachen hier zu machen?
Auf mich zugekommen sind die Schwestern Sava vor einiger Zeit schon und ich wusste, dass in diesem Schloss schon seit einigen Jahren immer wieder regelmäßig diese Sommerausstellungen stattfinden. In meiner eigenen Praxis als Künstlerin habe ich immer wieder in Sammlungen eingreifen dürfen und verbinde sehr gerne Historisches mit Neuem, Eigenem, weil ich glaube, dass eine Möglichkeit der Kommunikation in der Kunst ist, dass man sich mit Vergangenem verbindet, um in der Präsenz, also in der Gegenwart, wachsam und wach zu sein. Und damit kann man auch wieder Blicke auf Zukünftiges oder sogar Kommunikation mit zukünftigen Menschen, die man vielleicht noch gar nicht kennt, schaffen. Und das passierte folgendermaßen. Ein Künstler, der seine Essenz in ein Werk gibt, hinterlässt dann auch in diesem Werk eine Art innere Essenz, die ein Betrachter oder Zuhörer oder Leser Jahre später dann wieder entschlüsseln kann und in sich aufnehmen kann. Und das gefällt mir am Arbeiten auch mit historischem Gemäuer, weil ich mich einreihe in eine ganze Reihe von Menschen und ja, Generationen von Leuten, die da drin gelebt haben und da geträumt, Kinder geboren, gestorben, was auch immer sind. Und diese Form von Verbindung finde ich sehr spannend.
Vielleicht können wir auf einzelne Ihrer Werke eingehen. Also was mir jetzt direkt im Kopf ist, sind zum Beispiel diese Kinderbilder, die ja ohnehin schon an sich sehr interessant sind. Wie haben Sie das aufgefangen, diese Porträts?
Der Raum mit den Kinderporträts ist natürlich auf der einen Seite faszinierend, in so viele Kindergesichter zu schauen, die da aufgebrezelt, sagt man in Wien, also angezogen wie Erwachsene, mit Blick wie Erwachsene, da stehen und uns meistens recht streng anschauen. Also Kindheit war halt nicht immer das, was wir jetzt unter Kindheit verstehen. Und meine Reaktion darauf ist, dass ich schon seit Jahren an diesen Serien arbeite, die Possibilities heißen, also Möglichkeiten, eigentlich Körpermöglichkeiten. Und ich habe dann Possibilities ausgesucht, die zu einzelnen Bildern in Dialog gehen. Und vielleicht auch einfach zwei Versionen von Kindheit oder von Vorstellung von Kindheit darstellen, wobei ich überhaupt nicht urteilen möchte, was die bessere Version von Kindheit ist, weil man hat immer nur den eigenen Blick auf die eigene Zeit. Aber die Gegenüberstellung wirft Fragen auf und wirft auch Fragen auf, wie unsere Kinder und unsere Kindheiten mal gesehen werden in der Zukunft.
Sie haben, glaube ich, zu den Possibilities gesagt, dass die in Basel im Museum zu sehen sind oder aufgenommen wurden? Oder ja. Also es ist Ihre Heimatstadt, ne?
Also ich bin ja in Basel geboren, habe dort studiert, bin von Basel dann weggegangen, sozusagen schon als junge Frau, viel auf Reisen. Und in der Zwischenzeit bin ich auch gerne in Zürich, das darf man in Basel nicht laut sagen, aber es ist auch eine schöne Stadt. Aber beide Städte sind für mich sehr wichtig im Leben, Rom, Neapel auch. Und das Kunstmuseum Basel ist natürlich ein Haus, das ich schon als Kind geliebt habe. Da bin ich mit meinen Eltern hin und ich bin jetzt sehr happy, weil eine Sammlerin von mir hat eine große Donation gemacht ans Museum und jetzt sind quasi diese Possibilities, die erste Serie von denen, die jetzt hier im Museum sind, die sind jetzt in der Sammlung des Kunstmuseums Basel und werden dann sicher auch bald einmal ausgestellt werden. Aber ich weiß noch nicht genau wann, aber jetzt sind sie mal in der Sammlung. Ist natürlich ein schönes Gefühl.
Vielleicht noch die Puppen in der Rüstkammer. Also es ist ja die Rüstkammer, würde ich sagen.
Ja, so eine Rüstkammer ist natürlich in fast jedem dieser historischen Gebäude zu finden. Angriff und Verteidigung sind ja Teile unserer Gesellschaft, wie wir auch heute wieder vermehrt mitkriegen. Wie reagiert man als Künstler, Künstlerin auf dieses Thema, wenn man jetzt mit so einem Raum konfrontiert ist? Ich habe diese Puppen, die Sie dort sehen, eigentlich nicht für eine Rüstkammer gebaut, sondern sie sind Teil einer Serie von Arbeiten, die im Zusammenhang mit Videoinstallationen entstanden sind, in denen ich meine Träume verarbeite und die diese Kleider getragen habe. Jetzt tragen die Puppen quasi diese schönen Kleider und sie tragen statt Köpfen diverse unterschiedliche Sekt- und Champagnerkühler. Das ist ja eigentlich auf den ersten Blick recht witzig, auf den zweiten Blick auch recht traurig, weil das natürlich auch wie Helme sind. Und ich sage dazu nicht so viel, ich sage nur, man kann manchmal zwischen Humor und Despair, also Despair ist ja auch sowas wie Verzweiflung oder Ermüdung, dass man einfach das Gefühl hat, man hat nicht mehr eine Ahnung, wie man diesen Themen eigentlich wirklich gegenübertreten kann. Und mit diesen Frauen, die da so in den Seilen hängen, unterhalb dieser ganzen Männerbildnisse und den Waffen, ist vielleicht auch die Rolle der Frau in Kriegen thematisiert, die einfach
extrem ungeschützt und schwach ist. Und ja, es gibt wenig Möglichkeiten, sich zu schützen.
Das Spannende bei diesen Interventionen ist, dass ihnen auch jene Besucher begegnen, die sich einfach nur die historischen Säle des Schlosses anschauen wollen und womöglich gar keine zeitgenössische Kunst. Welche Reaktionen erwartet Miteigentümerin Nicole Sterber?
Die Zielgruppe, die ins Schloss kommt, ist ja eine ganz andere, die normalerweise in der Galerie gehen würde und vor allem zeitgenössische Kunst kennenlernen möchte vielleicht auch. Und uns gefällt eben der Dialog. Uns gefällt das, dass der Tourist, der hierher kommt und eigentlich nur das Historische erwartet, wirklich dann konfrontiert wird mit zeitgenössischer Kunst. Und das haben wir uns so ein bisschen zum Ziel gegeben. Und wir erwarten ja sicher einen Mix von Reaktionen, so wie eben in den letzten Jahren auch im Park. Da gab es auch Reaktionen, die negativ waren oder negativ, ich will es nicht negativ nennen, wenn jemand eben dann sagt, ach, das kann ja mein Kind auch malen, oftmals in Galerien, oder eben, meine Güte, was ist das denn, wenn da irgendein Minimalist eben ausgestellt ist. Aber ich finde, das sind gute Reaktionen, weil diese Reaktionen können dann zum Dialog führen. Dann reden wir zusammen. Wenn ich dann vorbeigehe und eben das höre, dann spreche ich dann meistens auch die Leute an und dann erkläre ich das Werk, ich stelle es ihnen dann in den Kontext, wann es gemacht wurde, warum, was der Künstler damit sagen wollte, warum es jetzt hier in Bechingen ist, und dann öffnet das eben so die Türen und auch das Verständnis, und vielleicht inspiriert sich dann einer oder der andere dafür, dass er dann eben nochmals sich überwindet und in der Galerie und zeitgenössische Ausstellungen auch besucht und vielleicht auch dann anfängt, gern zu haben.
Der dritte Teil der Kultursommerausstellung befindet sich im früheren Speicher des Schlosses. Auf 4 Stockwerken ist in dem spätgotischen Gebäude zeitgenössische Kunst installiert. Während im Parterre einige Autoren ihre Gedanken zu Werken aus der Sammlung der Familie Sterber formuliert haben, ist der erste Stock der Konrad-Fischer-Galerie vorbehalten. Es handelt sich um eine Auswahl an konzeptueller und minimalistischer Kunst aus der ganzen Welt. Von Solle Witt über Candide Höfer bis Thomas Schütte und Paloma Varga-Weiss. Im zweiten Stock wird jedoch zeitgenössische Kunst aus Tschechien gezeigt, zusammengestellt von der Galerie etc. aus Prag. Miroslav Ježele betreibt die Galerie zusammen mit Pavla Kosáš und erläutert.
Galerie etc. Art, která se zabývá
Wir beschäftigen uns vor allem mit der Konzeptkunst der 1970er Jahre sowie mit den Werken von Künstlern ab den 1980er und 1990er Jahren bis zur heutigen Zeit. Für die Ausstellung hier haben wir 4 Autoren ausgewählt, die alle Themen abdecken. Am ältesten ist Dalibor Chatrný, der bereits in die 1960er Jahren begonnen hat. Dann haben wir noch Margita Titlová-Ilovský und Tomáš Ruler. Sie gehören zur Generation jener Künstler, die in die 1980er Jahren die Szene enterten. Hinzu kommt Milena Dopitová, die noch eine Generation später begann. Die Auswahl reicht also von 1969 bis zu Werken, die erst dieses Jahr entstanden sind.
Gerade von Milena Dopitová stammt die allerneueste Installation im zweiten Stock des früheren Speichers. Sie heißt Zpátky na začátek, also zurück zum Anfang, und besteht aus 10 Kegeln im Patientenhemd. Dazu sagt die Künstlerin selbst.
Es geht um das Leben, wie wir es durchleben. Wenn die Kugel angerauscht kommt und uns umhaut, sind wir dennoch in der Lage, wieder aufzustehen und weiterzugehen.
Milena Dopitová erläutert weiter, dass sie sich in ihren Werken meist mit dem Alltag beschäftige.
Ich mache Objektinstallationen. Diese sind meist so konzipiert, dass sie ein privates Thema betreffen, das sich auf soziale Bereiche bezieht. Zum Beispiel geht es um eine Atmosphäre, die uns belastet, beunruhigt und die wir täglich in unterschiedlichen Situationen erleben. Dazu gehört auch dieses Objekt hier. das ich aus einer sechsteiligen Installation mit 3 Meter großen Objekten herausgenommen habe. Es heißt, als nächstes bei euch, aber wir haben nicht gewusst, ob es sich um eine Abwehr oder einen Angriff handelt.
Eine Generation älter als Milena Dopitova ist Tomáš Rula. Wie Galeristin Pavla Kosáš sagt, ist er eigentlich studierter Bildhauer.
Ruler ist allerdings bekannter als der konsequenteste tschechische Aktionskünstler und Performer, vor allem mit seinen Videoprojekten. Für die Ausstellung haben wir etwas kleinere Arbeiten ausgewählt. Ruler gehörte der inoffiziellen Kulturszene in der Tschechoslowakei an, die in den 1980er Jahren Orte aufsuchte, die nicht primär zur Ausstellung von Kunstwerken gedacht waren.
Ruler habe unter anderem nach 40 Jahren wieder Papierarbeiten aus der Schublade hervorgezogen, die ebenfalls in der Ausstellung gezeigt würden, ergänzt Kosáš. Unter dem Dach des Speichers gibt es noch eine Installation des Tonkünstlers Roland Emil Köit. Auf einer großen Fläche sind 10.000 Tischtennisbälle verteilt. An 2 Seiten der Fläche stehen Ventilatoren.
Als Komponist arbeite ich mit dynamischen Systemen. Bei diesem hier nutze ich den Luftstrahl von Ventilatoren. So entstehen Kollisionen, Rhythmen und multiple Rhythmen der Bälle. Die Installation hat dabei mehrere Ebenen. Man kann sehen, wie Geräusche gemacht werden. Und auf quadrophonische Art hören wir das Geräusch der 10.000 Tischtennisbälle. Wie ein Regentropfen auf dem Dach verursacht ein einzelner Ball nur ein Klicken. Aber mehrere tausend von ihnen lassen einen dynamischen Lärm entstehen. Ich mag Krach. Ich bin eine Art Lärmkomponist. Wenn ich komponiere, bleibe ich so weit von Musik weg wie möglich, denn sonst entstehen keine neuen Dinge.
Die Installation ist im Übrigen interaktiv, wie Köit weiter erläutert.
Every time this installation is creating.
Jedes Mal schafft die Installation eine neue Form von Musik. Dazu braucht es aber, wie bei meinem Werk im Garten auch, wieder die Hilfe der Besucher. Die insgesamt 4 Ventilatoren können immer anders auf die Bälle ausgerichtet werden, sodass neue Muster entstehen. An einer Seite ist eine Videowand mit einer Kamera aufgebaut. Man kann also sowohl zu einem Teil des Systems werden, als auch zum Betrachter. Es ist eine doppelt miteinander verflochtene Installation.
Die Ausstellungen im Rahmen des Kultursommers 2026 auf Schloss Bechynie laufen noch bis zum 13. September. Im September ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, im Juli und August von Mittwoch bis Sonntag. Die Zeiten für den Besuch von Schlosspark und Galerie sind dabei 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Das Schloss selbst lässt sich von 10 bis 15 Uhr bei kommentierten Führungen erkunden. Alle Infos sind auf der Website auch auf Deutsch zu finden, samek-bechynie.cz/de/programm. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Homepage deutsch.radio.cz direkt unter dem eben gehörten Beitrag. Sie sind bei Radio Prag International, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch und das am 6. Juli, dem tschechischen Staatsfeiertag, in Erinnerung an den Tod des Predigers Jan Hus auf dem Scheiterhaufen 1415. Dazu nun noch unser Sprachkurs. Sie hören Marketa Kachlikova in einer Wiederholung aus dem Jahr 2012.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch unser heutiger Sprachkurs steht im Zeichen des Staatsfeiertages. Jan Hus war nämlich nicht nur ein bedeutender Kirchenreformator, sondern auch ein Reformator der tschechischen Rechtschreibung, Pravopis. Die Tschechen verdanken Jan Hus eben das, was für Tschechisch heute so typisch ist, die Häkchen,
Hačky,
und Striche,
Čárky.
Einen Strich schreibt man über einem Vokal,
Samohláska,
der lang ausgesprochen wird,
A, E, I, O, U, Ü.
Ein Häkchen,
Háček,
steht wiederum über sogenannten weichen Konsonanten,
Měkká souhláska, Ž, Š, Č, Ř, Č, Ď, Ť, Ň.
Und außerdem noch über dem weichen E,
Je.
Ein spezifisches Zeichen ist ein kleiner Kreis,
Kroužek,
der über dem langen U mitten im Wort geschrieben wird,
U.
Diese Zeichen heißen diakritische Zeichen,
diakritická znamenka.
Sie haben die sogenannten
Spřešky
ersetzt, die im Tschechischen früher üblich waren. Die weichen Konsonanten wurden durch eine Zusammenrückung mehrerer Buchstaben zum Ausdruck gebracht, so wie man es bis heute im Deutschen, wie zum Beispiel bei Sch, tut. Eine
Spřeška
wurde im Tschechischen aber behalten, und zwar
Ch,
geschrieben als C plus H. Die diakritische Rechtschreibung,
diakritický pravopis,
wird in der lateinisch geschriebenen Schrift De Orthographia Bohemica Anfang des 15. Jahrhunderts zum ersten Mal vorgeschlagen. Dort stehen Striche über den langen Vokalen und Punkte über den weichen Konsonanten, aus denen sich später die Häkchen entwickelt haben. Diese Schrift wird eben Jan Hus zugeordnet, obwohl seine Autorschaft in der letzten Zeit in Zweifel gestellt wird. Sie wurde allerdings nicht widerlegt, und so gilt Jan Hus weiterhin als Reformator der tschechischen Orthographie. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Das war doch recht anspruchsvoll, hier und heute bei Radio Prag International in unserer Sondersendung am tschechischen Staatsfeiertag. Am Dienstag geht es dann weiter mit dem gewohnten Programm aus Nachrichten und allem Wichtigen aus und über Tschechien. Mein Name ist Daniela Honigmann. Für heute sage ich Tschüss und naslyšenou.